Guten Morgen. Ich habe ein bisschen einen pelzigen Mund und es fühlt sich so, als hätte ich einen Frosch im Hals. Ich habe ein paar starke Medikamente heute eingenommen, und aber nicht zu viele. Ich liebe mein Leben. Also genau das, was der Arzt geschrieben, vorgegeben hat, das habe ich eingenommen. Ich liebe mein Leben. Ich liebe Gott, ich liebe meine Familie, ich liebe die Gemeinde. Ich fühle mich sehr wohl hier, und ja, es ist mir eine Freude, heute zum ersten Advent, und auch ein Privileg, da zu sein und zu predigen. Auf unserem Predigtdienst Tabelle steht heute die Wiederkunft Jesu Christi und die letzten Ereignisse vor Ende der Zeit. Und Peter hat mir erzählt, dass eigentlich eine kirchliche Tradition ist, am Advent nicht zwingend über, vielen Dank, es wird ja belohnt, genau, und dass es nicht zwingend ist über die Ankunft unseres Herrn als süßes Babylein in dieser dunklen Welt und dann für unsere Sünden zu sterben, um uns zu erlösen aus der Kraft und Macht des Finsternis, damit wir Teilhaber seiner Herrlichkeit werden, damit wir mit ihm und dem Heiligen Vater, dem Heiligen Geist die Ewigkeit verbringen. Das ist der Zweck seiner ersten Ankunft. Aber Jesus Christus hat immer wieder über seine Wiederkunft gesprochen, hat so oft, und es gibt in der Bibel so viel Material, dass es manchmal schwer zu entscheiden ist, diese Ausstecher zu machen. Ja, und sie in eine Predigt zu reinzutun. Und ich möchte als erstes über dieses Thema meine eigenen Erfahrungen erzählen. Und dafür habe ich eine kleine Bibel mitgenommen, die ist ziemlich alt. Wir hatten zu Hause in Rumänien zur Zeit der kommunistischen Golden Age von Ceausescu. Wir hatten nur zwei Bibeln. Und als kleines Kind durfte ich an Gebetsabende und stundenlange Diskussionen teilnehmen, wo zum Beispiel Gebetskreis bei uns zu Hause war oder Wachabende. Dann durfte ich ausnahmsweise zuhören. Habe ich so gerne zugehört. Und ich habe auch in diesen politischen Umfeld, Kontext in Rumänien unter Kommunismus, die Gemeinde hat es nicht so leicht. Also die waren schon überwacht, man durfte nicht einfach so Bibel verteilen oder predigen auf der Straße, und es gab in fast jeder Gemeinde, es gab einen Maulwurf, der immer berichtet hat, was die Brüder. Aber in kleinen Kreisen, da hat man gesprochen über die Wiederkunft Jesu, über die Entrückung. Das war so faszinierend. Und ich war ungefähr 8, 9 Jahre alt, habe zugehört. Noch ein kleines Ereignis. An so einem Abend, das war so eine ältere, unheimliche Frau. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass er dir ein Gürtel schenkt mit einer wunderschönen Schnalle. Und die hat so unheimlich auf mich gewirkt, dass Gott durch sie spricht, und die war so klein. Und ich hätte schlafen gehen sollen. Es war so unheimlich, ich habe gesagt, jetzt wird es mir zu bunt. Da bin ich schlafen gegangen. Aber das habe ich später verstanden, da haben sie gemeint, ja, schnallt euch mit der Wahrheit oder liebt die Wahrheit. Oder man wird irgendein paar Erkenntnisse bekommen. Also es war so eine Verheißung Gottes, was mehr oder weniger in Erfüllung gegangen ist. Ich will nur auf dem Teppich bleiben. So, und dann war ich an diesen Abenden, habe immer in diesen Kreisen, da hat man, ja, Jesus kommt wieder. Also diese Ellen, diese Tyrannei und diese Verfolgung von der kommunistischen Regierung wird einmal ein Ende haben. Aber davor wahrscheinlich diese Diktatur wird eigentlich nie ein Ende haben, und bis Jesus wiederkommt, weil es wird immer schlimmer. Die werden uns wahrscheinlich in Arbeitslager bringen und die Bibel werden uns konfiszieren. Die Bibel konfiszieren. Und ich habe das alles so, mir hat so berührt. Aber die Kinder, die können diese Sachen gut verarbeiten. Ich meine, wir versuchen manchmal unsere Kinder zu schützen vor zu krassen Themen, aber die Kinder, die können teilweise diese Wahrheit, die krass sind, ziemlich gut verarbeiten. Und dann, damals, mein bester Freund war der Schraubenzieher. Ich habe alles auseinandergenommen im Haus, was ich nur konnte. Da habe ich mir gedacht, ich lasse nicht, dass die Kommunisten unsere Bibel konfiszieren. Da habe ich die Verkleidung von dem Kühlschrank ausgebaut. Da habe ich in dieser Styropor so genau diese Form, also diese Bibel, ja, diese Form ausgeschnitzt, Bibel reingetan, Verkleidung ran. Ich habe gesagt, wenn die Kommunisten in unsere Wohnung einstürmen und nach unserer Bibel gucken, da werden wir immer noch Gottes Wort haben. Gut, nach ein paar Monaten habe ich gesehen, es macht keinen Sinn, dass die Bibel da ungelesen bleibt. Ich habe sie wieder rausgeholt, weil ich gemerkt habe, dass die Kommunisten sich Zeit gelassen haben. Ich hatte eine blühende Fantasie, ja, aber es war nicht von ungefähr. Ne? Das hätte auch passieren können. Und bis heute waren die Kommunisten nicht bei uns zu Hause, Gott sei Dank. So, das sind halt meine Erfahrungen mit dem Thema Jesu Wiederkunft. Also es war schon unheimlich, hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Aber ich finde die Wiederkunft unseres Herrn, hey, das ist eine Wahnsinnsnachricht. Und ich bin überzeugt, dass wir überhaupt keine Gruselschauer in unsere Rücken runterkommen soll, wenn wir wissen, unser Herr kommt. Die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, es war eben diese wartende Gemeinde. Advent heißt eigentlich zu warten auf dem Herrn. Sie haben jede Zeit damit gerechnet, dass Jesus kommen kann. Sie waren immer auf der Hut. Das hat die Denkweise ein bisschen verändert. Das hat die Leute so geprägt, Jesus kann jederzeit kommen. Hey, voll Fokus auf dem Herrn und was er will. Das Richtige in Liebe zu tun. Leben, als gäbe es kein Morgen mehr. Und dann gibst du alles. Dann gibst du wirklich Leben, als gäbe es kein Morgen mehr. Die erste Gemeinde haben auch geglaubt, dass Jesus zu deren Zeit kommt. Und deswegen lesen wir in der Apostelgeschichte, dass sie gesagt haben, Jesus kommt sowieso wieder. Die haben die ganzen Güter, Häuser verkauft, haben das Geld zusammengesammelt und ja, die haben in Konferenzen investiert in diese, sag mal so, After-Predigt-Party, Essen, die haben gemeinsam, also die hatten so eine super Gemeinschaft, weil die haben gesagt, Jesus kommt sowieso wieder. Und das war so, dass sie sich gegenseitig mit dem Wort Maranatha gegrüßt haben, was aramäisch heißt, unser Herr kommt. Also statt guten Tag, Maranatha, unser Herr kommt. Die waren voll überzeugt. Und dann, ich habe ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht, die waren richtig überzeugt. Aber, dass die so nah an Christus waren und dass sie jahrelang von Christus belehrt worden sind, das heißt nicht, dass sie manche Sachen ein bisschen anders verstanden haben, als Jesus das gemeint hat. Und ich gebe euch ein kleines Beispiel. Und zwar, nach der Auferstehung, da gibt es diese Begegnung, wo Jesus dem Petrus sagt, liebst du mich, weide meine Schafe. Und danach, Jesus sagt, Petrus, du wirst mich mit einem Märtyrertod verherrlichen. Du wirst für mich sterben, um meinetwillen. Und dann Petrus, der reagiert ziemlich schnell und sagt, dann guckt zu Johannes und sagt, Herr, was wird aber mit dieser? Also gut, ich habe eine rosa Zukunft und der, was wird mit dem? Ja. Und Jesus sprach zu ihm, also Johannes 21, 22. Und Jesus sprach zu ihm, so ich will, dass er bleibe, der Johannes, bis ich komme, was geht dich das an? Was hast du ein Problem? Folge du mir nach. Dann weiter. Da ging eine Rede unter den Brüdern. Also dann haben sie sich dann eingebildet. dieser Junge stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, das erklärt Johannes mit seinen Worten. Jesus sprach nicht zu ihm, er stirbt nicht, sondern so will ich, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht dich das an? Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich da an? Und dann haben sie gedacht, okay, gut, wenn er nicht unsterblich ist, wahrscheinlich haben die dann weitere Diskussionen unter sich gehabt, dann heißt es, Johannes wird lange genug leben, bis Jesus wiederkommt. Also was wird ein Mensch so leben können? 80, 90, 100 Jahre? Und dann war sie überzeugt, Jesus kommt, solange der Johannes, da haben sie sich voll auf den Johannes geguckt, schwächelt er, wird er krank, hat er Schnupfen, okay, geht's zu Ende, dann wird es wahrscheinlich schnell wiederkommen, weil er muss ja kommen. Also eine ein bisschen übertriebene Schlussfolgerung. Jesus hat einfach rhetorisch gemeint, Petrus, dein Mund war schon wieder mal schneller als dein Gehirn. Hast Fragen gestellt, hey, das ist nicht deine Sache. Du hast eine Bestimmung, wir hatten eine Bestimmung. Und das muss uns auch klar sein. Gott hat eine Bestimmung für jeden von uns. Manche können es leichter, manchmal. Manche, die hart sind oder stärker sind, können eine andere Bestimmung haben. Aber der Herr meint es gut mit uns. Sein Versprechen, dass er wiederkommt, früher oder später, bleibt felsenfest. 2. Petrus 3 bis 9. Kapitel 3, 3 bis 9. Wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wo ist sie? Wann kommt Jesus? Schon damals, vor 2000 Jahren. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es Anfang der Schöpfung war. Also die Welt wird immer so schön weitergehen, wird nichts passieren, macht euch keinen Kopf. Kommt überhaupt Jesus wieder? Jetzt will ich zum Vers 9 springen. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für den Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Ein Zeichen, dass der Herr gnädig zu uns ist. Ein Zeichen, was sein Liebesherz offenbart, dass er sagt, ich gebe euch noch Zeit, weil wenn ich komme, das zweite Mal, als der Herrscher, als der Richter, da ist es ein bisschen zu spät für euch. Jetzt, wenn du in deinem Herzen spürst, ich muss Frieden mit Gott machen, der Herr ist noch nicht gekommen, Halleluja, das ist meine Chance, wenn ich heute seine Stimme höre, egal was er mir sagt, ich kann auch Christ sein und vielleicht muss ich Sachen in meinem Leben ändern, aber solange ich noch seine Stimme höre, solange wir in dieser Gnadenszeit leben, nimmt die Chance oder treff eine Entscheidung für Gott. Gib dein Leben Jesus, damit du dich auf diese Wiederkunft Jesu freuen kannst und nicht zittern musst. Die wahren Christen, in deren Herzen Jesus lebt, in deren Herzen der Heilige Geist lebt, die rufen, aber Vater und unser Herr kommt. Komm, Herr Jesus. Das ruft der Heilige Geist in uns. Komm, Herr Jesus. Das ist ein Riesending. Also, wenn Gott zu dir spricht, egal was, ich weiß nicht, aber er spricht zu deinem Herzen, dass du es verstehst. Und er verlangt auch Sachen von dir, was du auch tun kannst. Das ist nicht was Unmögliches. Ein Vers vorher, aber vor 9, sagt etwas Merkwürdiges. Und da gibt es uns auch einen gewissen Schlüssel. Und auch zu seinen Zeitgenossen hat Petrus einen Schlüssel gegeben. Dieses aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also Petrus sagt seinen Zeitgenossen, Jesus kommt gewiss, aber der ewige Gott, der Zeit, Raum, Materie geschaffen hat, der sieht die Zeit ein bisschen anders. 1000 Jahre ist gar nichts vor ihm. Es ist wie ein Tag für uns. Er hat ein anderes Zeitempfinden. Und wir dürfen nicht vergessen, er lässt sich diese Zeit, weil er uns liebt. Und weil er senden, Deutschland, Europa, Amerika, die ganze Welt liebt. Er lässt Zeit. Es gibt leider viele Menschen, die die Geduld Gottes falsch verstehen. Und ich habe wieder nach einem Bibelvers gesucht, in Prediger 8,11. Der sagt Folgendes. Weil der Richterspruch nicht eilends vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder voll, Böses zu tun. Also dieser Bibelvers hat mich schockiert. Also ich stehe unter einem Richterspruch oder ein Urteil. Ich weiß, ich bin schuldig, ich habe gegen Gott gesündigt, ich bin rebellisch gegen Gott und Gott lässt sich Zeit und bestraft mich nicht. Und statt dass ich sage, boah, was für eine Gnade, ich nehme sie an, steht dort, wächst in den Menschen die Lust, Böses zu tun. Weil die sagen, wenn er bis jetzt mich nicht verkloppt hat, oder wenn er mich bis jetzt nicht gerichtet hat, das statt zu sagen, ich falle auf die Knie, bitte Entschuldigung, ich mache alles, was du sagst, Herr, danke für deine Gnade, dann wächst in mir diesen Willen, Böses zu tun. Das verstehe ich nicht. Irgendwie kann ich nicht verstehen. Das ist sehr interessant. Das heißt aber nicht bei jedem. Also man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt Leute, die sagen, die verstehen, Gott hat so viel Geduld mit mir gehabt. Ich nehme seine Chance. Ich verstehe seine Gnade. Ich freue mich, dass er so viel Geduld mit mir hatte. Mehr Zeit heißt mehr Chancen, Reue gegenüber Gott zu zeigen, nicht unbedingt. Es ist keine Garantie. Und deswegen sind wir manchmal traurig, dass Menschen die Gnade missverstehen. Und es tut irgendwie weh. Aber Jesus kommt wieder, wie er versprochen hat. Und es sind Bibelverse, die immer wieder gehört haben, aber die will ich trotzdem zitieren. Johannes 14,12, sehr bekannt. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, Himmel auffahren, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Ich habe immer wieder in diesen Bibelverse gehört, ja, Jesus geht, und ich habe mich auf diesen Wohnungen gefreut, aber ich habe irgendwie diesen Wiederkunftsthema da nicht so wahrgenommen. Aber da steht, so komme ich wieder. So komme ich wieder. Also Jesus hat gesagt, ich bereite euch eine Stätte und ich komme wieder. Also Wiederkunft Jesu. Dann Himmelfahrt. Lukas in Apostelgeschichte 1,11 hat Folgendes geschrieben, was die Zeitgenossen Jesu nah erlebt haben, seine Apostel. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gegen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gegen Himmel fahren sehen. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wird, genauso wiederkommen. Also wieder, Jesus wird wiederkommen. Genauso mit diesem verherrlichten Leib. Und ihr wisst, der hatte keine Probleme, plötzlich mitten unter ihnen aufzutauchen. Also er musste kein Taxi nehmen. Der war nicht auf Transportmittel angewiesen. Dieser verherrlichte Körper, oh, so wird er kommen. Da wird man ihn erleben. Genauso wird er wiederkommen. Gut, die haben im ersten Jahrhundert sich total gefreut, dass Jesus wiederkommt. Haben ein bisschen gedacht, wenn der Herr sagt, siehe, ich komme bald. Ich habe ein bisschen geguckt, was heißt das im Griechischen, das Wort bald. Es hat zwei Bedeutungen. Es hat Bedeutung bald oder mit Schnelligkeit, weil das Wort heißt Tacho. Und wir haben alle ein Tachometer im Auto. Ja? Und das heißt, es misst nicht die Zeit, sondern die Geschwindigkeit. Und Jesus hat in vielen Fällen gemeint, wenn ich komme, bam, das wird so schnell geschehen, das wird so schnell passieren, dass die Leute es kaum fassen können. Das wird, ich habe als Jugendlicher gedacht, wenn Jesus wieder kommt und ich merke, dass er kommt, ja, dann, Jesus, weißt du, ich bin voll deins und ich gebe mein Leben sofort dir und ich bin sofort heilig. Was ich nicht verstanden habe, weil ich noch nicht so reif war, was ich nicht verstanden habe, ich kann nicht plötzlich, wenn Jesus wiederkommt, eine echte tiefe Reue zeigen. Das kann ich nicht produzieren. Das macht man zur richtigen Zeit, wenn der Herr dich anspricht. Du kannst es nicht, oh, Jesus kommt, schnell Reue, tief, oh, schau mein Gesicht an, ja, tut mir so leid, bitte. Ich will in einer Ecke irgendwo bei dir, versteckt im Himmel, aber Hauptsache dabei sein. Das habe ich mir gedacht. Aber wenn Jesus wieder kommt, mit Schnelligkeit, viele Menschen werden total überrascht sein, viele werden es nicht erwarten, es wird keine Zeit, um irgendwie tiefe Reue zu produzieren, das kann man nicht. Man kann es jetzt tun, in dieser Gnadenszeit. Hat Jesus ein Datum gegeben, wenn er kommt? Definitiv nicht. Überhaupt kein Datum. Es gibt religiöse Denominationen, die glauben, ja, Jesus ist heimlich im 1914 gekommen. Die haben irgendwelche Prophetien genommen, uminterpretiert aus dem Alten Testament. Es sind diese Denominationen, die schöne, bunte Literatur verbreiten. Und knock, 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 hi, wir haben gute Nachrichten. Ja? Und die meinen, dass Jesus heimlich gekommen ist und dass er irgendwo bei denen in versteckten Kammer ist und dass er Einfluss auf deren Ältesten nimmt und dann so. Also sehr, sehr bunte Geschichten wie die Zeitschriften, die sie verbreiten. Wir haben in der Bibel gefunden, wenn falsche Propheten kommen und sagen, siehe Jesus her, siehe dort, oder der sind versteckte Kammern, da hat mich verblüfft. Weil genau das behaupten sie, der ist bei uns da versteckt in irgendwelche Kammern. Und die Bibel, ich weiß nicht, ich muss in deren Bibel mal schauen, wie sie dieses Wort übersetzt haben, weil genau das warnt die Bibel, der ist. Ihr sollt sie nicht nachfolgen, wenn sie sagen, siehe, der ist schon gekommen, der ist in irgendwelche Kammern bei uns. Aber gut, mich wundert, dass sie immer noch Anhänger finden. So, dann kein Datum. Aber Jesus hat trotzdem gesagt, es werden Ereignisse in der Menschheitsgeschichte kommen, die zeigen, dass meine Wiederkunft nah ist. Und ihr sollt diese Zeichen der Zeit achten. Und dann wisst ihr, wenn das und das und das und das in diese Proportionen passiert, dann wisst ihr, ich komme bald. Und wenn sie damals vor 2000 Jahren geglaubt haben, dass es sehr nah ist, jetzt logisch 2000 noch näher. Also auf jeden Fall. Achso, die Geschichte, wie sich alles so entwickelt. Und da ging Jesus mit seinen Jüngern, die waren in der Nähe vom Tempel und die Jünger haben gesagt, hey Meister, schau mal, dieser prachtvolle Tempel und wow, das ist unser Nationalstolz und das ist so, sag doch was Schönes, bewundere du auch. Und Jesus sagt, Leute, wisst ihr, es wird eine Zeit kommen, wo hier kein Stein auf Stein mehr bleibt. Verlasst euch nicht zu sehr auf diese Heiligtümer. Wir lieben Heiligtümer, wir lieben Symbole. Wir fokussieren uns manchmal auf Gemeinschaften, auf Denominationen. Und wenn, wenn irgendwas da nicht mehr stimmt, dann ist unser Glaube auch hin. Und Jesus sagt, verlasst euch nicht so sehr auf den Tempel, verlasst euch auf mich. Und wenn unsere Heiligtümer, also neben Jesus, wenn sie wanken und das, worauf wir vertraut haben, kaputt geht, wenn wir uns zu sehr auf diese Dinge fokussieren, dann ist der Glaube auch kaputt. Nachdem der Tempel zerstört worden ist, dann war der jüdische Glaube am Ende für viele. Haben gesagt, wie kann Gott das zulassen? Und die waren am Boden zerstört. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr das seht, bleibt cool. Also es wird so geschehen. Es ist auch eine Konsequenz, dass die Juden mich nicht annehmen wollten. Dass sie mich abgelehnt haben. Aber wenn ihr das seht, da fängt ja halt mit der Zerstörung den Tempel. Und ich habe in Lukas Kapitel 21, ich werde nicht alles lesen, es ist sehr, sehr viel Text. Da werde ich nur einzelne Verse lesen, damit es kürzer wird. Und sie fragten aber und sprachen, Meister, wann wird das geschehen und welche wird das Zeichen, was es geschehen soll? Und dann Jesus gibt es denen, wenn ihr aber Jerusalem vom Kriegsherrn belagert seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe ist. Im Jahr 70 nach Christus, der General Titus hat 134 Tage Israel belagert und dann, wo sie am Ende waren mit den Ressourcen, mit dem Widerstand, haben sie den Tempel platt gemacht. Jahre 70 nach Christus. Und Jesus gibt den Anweisungen. Wenn ihr seht, ihr werdet belagert, Leute, leistet keinen Widerstand. Es gab Fälle in der Geschichte Israel, wo die Widerstand geleistet haben und Gott war auf der Seite und gesagt hat, nee, ihr werdet besiegen, weil ich auf eurer Seite. Aber Jesus sagt denen, Moment, dieses Mal, es wird anders gehen. Wenn das passiert, fliegt in den Bergen Judäa, geh nicht ins Haus, nimm deine Kleidung, keine Haut ab, wenn das passiert. Der gibt denen praktische Anweisungen, den Juden damals. Ja? Und dann scheint er, dass er weiter redet über diese Zeit, über die Zerstörung des Tempels Jerusalem, der gibt denen ganz praktische Anweisungen. Und dann sagt er was Merkwürdiges. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen, weggeführt werden unter alle Völker. Der prophezeit auch diese Zerstreuung den Juden, was auch durch die verschiedenen Propheten des Alttestaments vorhergesagt worden ist. Und Jerusalem wird zertreten worden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also da gibt eine lange Periode, ja, wo Jerusalem, der Tempel zerstört ist, Jerusalem ist platt gemacht, Juden zerstreut, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Also es ist sehr merkwürdig. Das heißt, im Umkehrschluss, es wird eine Zeit geben, wo Israel als ganzes Land, Jerusalem, wieder aufgebaut wird und die Zeiten der Heiden, also Nationen, wir Nationen, nicht jüdische Völker, wird langsam vorbei sein. Also die Zeit, wo, sagen wir mal so, Europa, hey, Christentum pur, aber wir merken, Europa wendet sich mehr und mehr von Gott ab und irgendwie verschiebt sich irgendwie. Ich kann es nicht erklären, es ist Teil des Gottesplans, aber da sieht man, wie der Fokus sich verschiebt ein bisschen. Ja? Und Israel ist wieder hergestellt worden. 1948, 14. Kannst du mir helfen, Anna? 14. Mai. Ich wollte April sagen, aber ich habe gesagt, ich frage lieber. Genau, dann ist Israel wieder ein Staat geworden. Wer hätte das gedacht nach den vielen tausenden Jahren? Wer hätte das gedacht? Ja, also das zeigt, Israel wird zur Stadt, wird aufgebaut und dann sollten, wenn wir dieses Bibelvers lesen, kann sein, dass unsere Nation, dass wir bis jetzt so wichtig waren und gesegnet waren, kann es sein, dass sich der Fokus ein bisschen Richtung Israel verschiebt? Also nicht, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Es ist so, mit diesen Spiegelreflexkamera, da kann man bestimmte Fokus auf bestimmte Objekte. Die anderen bleiben so trotzdem auf dem Bild, aber nicht mehr so scharf wie früher. Genau. Ich habe hier ein Buch, ich kann es euch sehr empfehlen. Das heißt, Leben wir wirklich in der Endzeit von Roger Libby, kann herzlich empfehlen. Mehr als 175 erfüllte Prophetien. Ja, also kurz vor knapp, also sehr symbolisch da. Und wunderbares Buch, kann ich nur empfehlen. Also 175 Prophetien, die zeigen, es ist ziemlich nah. Und Gottes Wort erfüllt sich. Und ich habe jetzt nur einen einzigen Bibelvers aus dem Alten Testament rausgeholt. Hosea 3, 4 und 3, 5. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne priesterliches Schulterkleid und ohne Hausgötzen. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König, suchen und werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Also wenn man merkt, dass Israel wieder zu ihrem Gott kehrt und bebend, ja, vor Gott kommen und suchen nach David, nach den Messias, ja, dann, das ist Ende der Tage. Also Zeit ist Zeit. Irgendwann mal geht es zu Ende. Physikalisch geht es zu Ende. Sogar die Astronomen sagen, in ein paar Milliarden Jahre wird die Sonne ausgeknipst sein. Die verschätzen sich natürlich um mehr als 8 oder 9 Nullen. Aber Zeit kommt langsam zu Ende. Die Zeit ist nicht unendlich. Also Israel als Indikator für die Endzeit, ja, definitiv. Also das Thema Israel darf uns nicht langweilen. Wenn wir gucken, was sich da entwickelt und jetzt mit der Verschiebung und mit dem Umzug der Botschaft nach Jerusalem, was viele Präsidenten in den USA nicht getraut haben zu tun und jetzt ist passiert. Hallo, das ist ein Ding. Also Indikator, da können wir auf Israel gucken, wie auf diese Sanduhr. Also umso besser geht es in Israel, desto knapper wird die Zeit. So, dann will ich weitermachen mit Lukas 21, 25, andere Zeichen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker von Ratlosigkeit bei den Tosen des Meeres. Man hat nie Angst vor dem Meer gehabt, bis vor ein paar Jahren, wo die Tsunamis kamen. Und dann, ich war in einem holländischen Hafen mit unserer Crew. Haben wir angedockt. Und da habe ich bloß die Spitzen vor so eine wunderschöne Windmühle, was die so haben, ne? So sehr ein Wahrzeichen. Habe ich bloß die. Und vor uns ein riesen Kuppe eine ganz hässliche Dike oder wie heißen die? Genau, die schützen sich, weil die Angst vor dem Meer haben. Und die haben das ganze Bild von diesem schönen Hafen kaputt gemacht. Ich habe bloß die Spitzen gesehen. Und dann über diesen Hügel, wow, das ist ganz cool. Aber warum? Die haben Angst, hat nie. Aber die werden ratlos sein. Mond und Sterne. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, ja, Klimakonferenzen. Die wissen nichts und die fangen bei unseren Diesel an. Ja, gut. Und so weiter, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten. Also die Kräfte des Himmels, da wird irgendwas in unserem Universum passieren, da wird was verschoben, Klimaerwärmung oder was auch immer. Es wird die ganze Schöpfung irgendwie in Bewegung geraten. Also die Kräfte, auf denen wir uns zuverlässig bis jetzt verlassen haben, da wird irgendwas passieren. Und ich weiß nicht, wo wir was dagegen machen können, weil das gehört zu dieser Zeichen der Zeit. Genau, und dann werden sie den Menschensohn kommen und sehen in einer Wolke mit Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also keine Panik, Leute, keine Peinung. Und ich finde, irgendwie, ja, es ist für viele Menschen so furchterregend, das Thema Wiederkunft Jesu. Aber wir sollen keine Angst haben. Ich will nochmal kurz dieses Gleichnis von Jesus und dann mache ich Schluss. Mit dieser Witwe, die diesen ungerechten Richter immer belästigt hat, verschaffe mir Recht. Und er sagt, ich habe keinen Respekt vor den Menschen und auch vor Gott fürchte ich mich nicht. Also weil sie mich so belästigt, diese Witwe, da werde ich doch ihr Recht, zu ihr Recht helfen. So, dann sagt Jesus, der Herr aber sprach, höret, was der ungerechte Richter sagt. Der ungerechte Richter, also dieser korrupte Richter aus dieser Stadt. Gott aber, und für mich ist so, dieser ungerechte Richter aus der Gleichnis, Gott aber, der gerechte Richter, der wird gerecht sein. Unser Gott ist gerecht. Es ist nicht so, dass ihm die Sicherung durchbrennt und dann prügelt er auf die Menschheit los. Nein, er ist gerecht und darauf dürfen wir vertrauen. Besonders, weil wir Jesus haben. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber er sagt, Gott aber, der gerechte Richter, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell, also dieses Wort Tacho, weil in manchen Übersetzungen steht bald, also schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden? Also dieser Glauben von der Witwe sagt, verschaff mir Recht. Und die war so nervig, so lästig. Ja? Und Jesus sagt, die war lästig für den, aber für mich ist das nicht lästig, wenn er zu mir kommt und sagt, Herr, verschaffe uns Recht. Wenn die verfolgten Christen weltweit, ja, wir wissen ja, Open Doors, ich erzähle nicht mehr viel dazu, wenn die schreien, ich bin um deinen Willen verprügelt, ich bin um deinen Willen, dass ich die Wahrheit gesagt habe, ich bin eingekerkert, geschlagen, getötet. Herr, verschaffe uns Recht, das ist ungerecht. Und wir dürfen nicht vergessen, bei einem Gerichtsurteil, das geht um die Wahrheitsfindung. Ja? Also Jesus schickt seine Jünger, die sind seine Zeugen, das sind meine Zeugen, die sagen die Wahrheit. Und wie hat die Welt sie empfangen? Hat sie gehasst, sie haben gesagt, ihr seid Spinner, ihr seid Lügner, eingekerkert, sagt nichts drüber. Und die haben durch die Ungerechtigkeit die Wahrheit zum Schweigen zu bringen. Und wenn Jesus wiederkommt als der gerechte Richter, der wird sagen, hey, diese Leute haben die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Ich habe sie geschickt, sind meine Zeugen. Ja, ich habe nicht auf sie gehört. Aber jetzt ist Schluss. Ich habe sie ungerecht behandelt. Gott kommt und macht dann Gerechtigkeit. Der wird, wenn du für Jesus gelitten hast, wenn du ausgelacht bist, wenn du Nachteile hattest oder wenn du gehasst wirst, Gott sagt, du bist mein Zeuge. Ich mache dir jetzt Gerechtigkeit. Es wird dir Gerechtigkeit gemacht. Jede Träne aus deinen Augen wird abgewischt. Und es gibt einen Psalm, gefällt mir sehr, er sammelt meine Tränen in seinem Gefäß. Also wenn du jetzt leidest, um seinetwillen oder was auch immer, ja, das wird Gott nicht vergessen. Ja, deine Tränen sind ihm kostbar. Andererseits sagt er, wer euch anrührt, der rührt mein Augapfel an. Fass mal in deine Auge. Mach einem Gotteskind Unrecht, ja, und fass dich in die Augen und dann weißt du, oh, das habe ich jetzt gerade Gott angetan. Und dann Jesu wiederkommt, hey, das wird Gerechtigkeit geben. Es wird Vergeltung, es gibt. Und wenn Jesus wiederkommt, wird der größte Lügner, der die ganze Welt verführt hatte, wird auch entlarvt. Das war der Lügner, der die Nationen und die ganzen Menschen verführt hat. Aber jetzt wird er entlarvt. Da wird es auch ein Gericht geben für ihn. Deswegen für uns Jesu Wiederkunft, Maranatha, der Herr kommt. Hey, Musik für unsere Ohren. Wir brauchen uns keine Sorgen um unsere Kinder machen. Weil wir oft denken, ja, ich habe noch kleine Kinder, die verstehen nicht so viel. Das ist der gerechte Richter. Der wird es richtig machen. Es gibt nichts Besseres als die Anwesenheit unseres Herrn in die Herrlichkeit mit dem verwandelten Körper. Aber was bringt uns so eine Nachricht oder mit diesem bewusst zu sein, dass Jesus bald wiederkommt? Ich glaube, wenn wir wissen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben unter uns, hey, wow, danke, 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 habe ich gern, danke, dein Essen hat mir gut geschmeckt, danke für die Einladung, habe ich irgendwas falsch gemacht, tut mir leid, ja, also danke für eure Treue, für eure Spenden, danke für die Dienste, die ihr übernimmt, wow, ich bin so dankbar, falls ihr was falsch angestellt habt, ich bitte euch um Verzeihung. Ja, wenn ich weiß, Jesus kommt wieder, hey, der will doch alles bereinigen, da lebe ich mit einer anderen Haltung. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein zu leben, dass Jesus wiederkommt, das bringt uns sehr viel. Ja. Also manche Brüder von uns, da geht es wirklich langsam zu Ende. Ja, das ist so. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jedem von uns kann das Gleiche passieren oder Jesus kommt zu einer Stunde, wo wir es gar nicht erwarten. Ja, da würden wir uns fokussieren auf das, was wirklich zählt, auf das, was wichtig ist. Ja, wir würden uns mehr bemühen, um unsere Kinder und Verwandten, sie für Christus zu gewinnen. Wir würden Frieden stiften, keine Zeit, um irgendeinen Quatsch zu machen, weil die Zeit viel zu wertvoll ist. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir werden eines Tages nach Jesu Wiederkunft, wir werden ihn sehen, so wie der ist. Jetzt interessant. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie der rein ist. Das ist der Punkt. Wenn ich weiß, Jesus kommt bald wieder, da versuche ich doch mich allen Ballast, alles, was mich noch bindet, vielleicht irgendeine Sucht oder was auch immer, was an mir klebt, da versuche ich das Loch loszukriegen. Ich würde so leben, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich würde mir viele Sachen nicht mehr erlauben, weil ich weiß, Jesus kommt wieder. Und jetzt komme ich zum Schluss. Offenbarung 22:20. Er spricht, der dieses bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Amen. Bloß einen kurzen Nachtrag. Ich entschuldige mich, dass ich das Thema Millennium, also tausendjährige Reich, und Entrückung nicht angesprochen habe, weil das wäre echt heftig gewesen von der Zeit her. Dankeschön.